Er hat eine Gemeinde gebaut in den USA, in der Nähe von Detroit, die zeitweise über 22.000 Mitglieder hatte. Ja, also das ist nicht nur Papiermitglieder, ja, sondern die Leute kamen auch zum Gottesdienst. Ja. Die hatten natürlich kein Gebäude mit 22.000 Plätzen, sondern die mussten dann, weiß ich, 5, 6 Gottesdienste machen am Sonntag. Ja. Und sobald dann ein Gottesdienst Schluss war, mussten die Leute alle rausgescheucht, dass die nächste Runde reinkam. Ja. So, also sowas gibt es auch. Aber dann hat Gott seinen Dienst einfach erweitert, die Gemeinde hat seinen Sohn übernommen und er selbst hat angefangen, weitere Gemeinden zu gründen in den USA und dann auch in anderen Ländern, auch in Europa. Und inzwischen ist er der Leiter von einem Netzwerk, das aus weltweit über 300 Gemeinden und christlichen Diensten besteht, die er ja unterstützt. Und wie er letztendlich, oder er leitet dieses Netzwerk. Und er ist ein Mann mit einer ganz interessanten, starken Ausstrahlung. Man merkt ihm diese geistliche Substanz an, die er trägt. Ich habe ihn kurz kennengelernt im Frühjahr auf einer Pastorenkonferenz in Kopenhagen. Wir haben ihn gefragt, ob man einladen kann. Er hat gesagt, eigentlich ist er die nächsten 2 Jahre ausgebucht. Aber wenn er eine Einladung aus Europa bekommt, dann fragt er Gott. Und wenn Gott ihm das erlaubt, dann schaufelt er irgendwie Zeit frei, trotzdem zu kommen. Und so, es hat funktioniert. Und ich weiß nicht, wer von euch letztes Jahr auf der Konferenz war. Pastor Joshua Lupemba aus Berlin hatte ein prophetisches Wort auf der Konferenz gehabt. Und er hat gesagt, dass Gott einfach diese Konferenz benutzen würde, dass Gott die Stadt Suhl zu einem Erweckungszentrum machen würde. Yeah. Ja, so viele Leute sagen, Suhl, wo ist Suhl? Weißt du, Gott weiß, wo Suhl ist. Gott weiß, wo Suhl ist. Und dann hat er in diesem prophetischen Wort weiterhin gesagt, dass junge Leute deswegen nach Suhl ziehen würden. Direkt, weil wegen des Wirkens Gottes in dieser Stadt. Und wir werden das mehr und mehr erleben, das sage ich euch. Wir werden das mehr und mehr erleben. Und dann hat er weiter gesagt, dass diese Konferenz wachsen würde. Und an Bedeutung zunehmen würde, selbst in der Art, wie die Glaubenskonferenz, die Kenneth Copeland in den USA hält, wo Tausende von Leuten hinkommen. Und das ist vor einem Jahr gewesen, vor nicht mal einem Jahr. Und dieses Jahr haben wir einen der Sprecher, nämlich Bischof Keith Butler, der auch unter anderem auf diesen Glaubenskonferenz bei Kenneth Copeland spricht, in Suhl. Ja. Er war schon mal in Deutschland, aber nur in Berlin. Ja, jetzt kommt er nach Suhl. Also Berlin und Suhl sind die beiden Hotspots in Deutschland. Gut, aber jetzt zu Christian und Maro. Die haben eine coole Story. Du erzählst es, Maro, komm nach vorne. Also, was ist passiert?
Nicht alle, aber die meisten. Wir wussten, dass wir am Dezember einen Unfall mit unserem Auto hatten. Wir waren im Urlaub in Prag mit unserer Familie. Und das Problem war, dass der Busfahrer war aus Prag. Der Unfall war in Prag. Unser Auto oder der Versicherung von unserem Auto ist ausgesprungen. Und der Busversicherung ist aus Polen. So, und unser Auto ist hier. So, die Frau von unserer Versicherung hat gesagt, dass es ein großes Problem ist, weil sie muss suchen an jemanden, der kann viel Sprache sprechen und kennen, wie kann der Land funktionieren. Und wir brauchen unser Auto, die fast hier. So, viele Probleme waren. Der erste war, dass der Mann Das war eine Woche vor Weihnachten. Und der Mann dann musste unsere Autos sehen, konnte nur in der ersten Woche vom Januar.
Der Gutachter.
Ja. Und er hat diese Dokumente gemacht, aber er hat einen Fehler gemacht. Und wir wissen, dass war dieser Fehler, es war eine Woche später. Und der Fehler war, dass er hat nicht Christian Terrassa geschrieben, aber er hat Christina Terrassa. So, wir warten nochmal eine Woche mehr, und diese Dokumente dann nach Spanien
schicken.
Ja. Und das zweite Problem war, dass wenn alles ist fast fertig, dann Werkstatt. Der Tankesmechaniker hat gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat so wenig geschrieben, dass es kostet ein bisschen mehr. So, wir haben gesagt, aber es ist nicht unser Problem. Sie haben uns gesagt, dass sie kann um dieselbe Arbeit, aber jetzt was? So, und der dritte Problem war, dass unser Auto die Batterie kaputt war. So, wir können nicht den Auto. So, wir waren, oder wir nicht, ich. Jeden Tag, ich habe ihn gesagt, bitte rufe, wir brauchen unsere Auto.
Er soll dann so mal anrufen und sich kümmern.
Ich kann das nicht machen, ich kann nicht meine Hand, ich kann nicht machen. Und so, der Pastor die Geschichte erzählt. Der Pastor hat
vorletzte Woche.
Die Gemeinde hier am Donnerstag.
Also beim Mitarbeitertraining hat er kurz die Situation geschildert und das zog sich also alles ewig hin und es war nicht klar, wie das jetzt alles ausgehen würde und ewiges Hin und Her.
So, das war am Donnerstag um 18 Uhr. Und der nächste Tag, Freitag um 8 Uhr, der Werkstatt hat uns angerufen und gesagt, am nächsten Dienstag, Sie können uns den Auto bringen. Und das alles. Und morgen, Montag, können wir nochmal unser Auto.
Morgen wird es fertig.
Ja.
Oh. Halleluja!
Wunderbar,
Dankeschön. Danke. Ja. Wir haben an diesem Donnerstag gebetet und es ist immer ganz gut, bevor wir beten, dass wir hören, Herr, was sollen wir bezüglich der Situation machen? Wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Beten ist nicht betteln. Beten ist nicht Gott gute Vorschläge machen. Sondern Beten ist Kommunikation mit Gott, es ist Kooperation mit Gott, Zusammenarbeit mit Gott. Weißt du? Und die Bibel spricht davon, dass Satan Einfluss hat auf dieser Welt und dass er der Gott dieser Welt ist. So, er hat Einfluss und manchmal versucht er Dinge zu verhindern oder aufzuhalten. Das ist nicht immer der Fall. Aber in diesem Fall hatte ich den Eindruck, als ob der Herr uns sagt, nehmt Autorität über diese Situation. Jesus hat gesagt, wenn ihr sprecht zu dem Berg, heb dich und wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in eurem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was ihr sagt, so wird es euch werden. Als Jesus gesagt hat, wir sollen zu dem Berg sprechen, hat er nicht über den Thüringer Wald gesprochen. Ja? Sondern der Berg ist ein Bild für Probleme. Ja? Der Berg ist ein Bild für unreparierte Autos, für nicht regulierte Versicherungsfälle. Und genau das haben wir getan. Wir haben zu der Situation gesprochen. Wir haben gesagt, Satan, du nimmst jetzt deine Hände weg von diesem Versicherungsfall. Du nimmst das jetzt weg im Namen Jesu. Autorität weniger als 24 Stunden. Alles war okay. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein großer Gott.
Ja.
Seid ihr bereit für das Wort Gottes?
Ja.
Gut. Wir werden heute sprechen über einen Lebensstil des Lobpreises. Das ist unser Thema und das wird uns wahrscheinlich so die nächsten 2, 3, 4 Sonntage begleiten, an denen ich predige. Ein Lebensstil des Lobpreises. Lobpreis ist mehr als Musik. Wir sind dankbar für unser fantastisches Musikteam und mir hilft das nur wieder, einfach in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber du brauchst kein Musikteam, du brauchst nicht mal irgendeine Art von Musik, um Gott zu preisen, Gott zu loben, um ihm Ehre zu geben. Du sagst vielleicht, okay, aber warum wollen wir darüber sprechen? Warum ist das wichtig? Warum ist dieser Lebensstil des Lobpreises wichtig? Nun, wir müssen immer wieder zum Anfang, zum Ausgangspunkt zurückkommen. Und der Anfang, der Ausgangspunkt ist, du und ich und jeder Mensch, der sich über diese Erde bewegt, ist dazu gemacht, ist dazu bestimmt, eine Beziehung mit Gott zu haben. Das heißt, Gott zu kennen und Gott zu erleben. Deswegen wurde der Mensch geschaffen. Und wenn wir diese Beziehung, diese Verbindung mit Gott nicht haben, leben wir außerhalb unserer Bestimmung. Wir leben außerhalb dessen, wozu wir gemacht worden sind. Wir leben außerhalb unseres Designs. Und egal, ob wir uns Atheisten nennen und nie irgendwas mit Gott zu tun haben, oder ob wir religiöse Menschen sind, vielleicht sogar zur Kirche gehen. Nur weil ich zur Kirche gehe, heißt es noch nicht, dass ich eine Beziehung mit Gott habe. Es ist ein großer Unterschied, ob ich religiös bin, ob ich etwas über Gott weiß oder ob ich ihn persönlich kenne, ob ich ihn persönlich erlebt habe. Das ist, worum es geht. Und die Tatsache, dass so viele Menschen diese Beziehung nicht haben, das ist die Ursache, warum auch so viele so eine nagende Leere in sich spüren. Diese nagende Leere, die dann, wo wir versuchen, das zu betäuben mit allen möglichen Dingen dieser Welt. Aber diese Betäubung ist von so kurzer Dauer. Und wir nehmen diese Leere in uns, diese Sehnsucht in uns immer wieder wahr. Wir sind dazu gemacht, eine Beziehung zu haben mit Gott. Wir sind dazu gemacht, in Gemeinschaft mit ihm zu sein, ihn zu kennen. Dazu wurde der Mensch ursprünglich gemacht. Wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, dass diese Beziehung zerbrochen worden ist durch Sünde. Dass der Mensch getrennt wurde von Gott. Das heißt, er wurde getrennt von seiner Bestimmung. Und wenn wir weiter lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus Christus gekommen ist, um genau das zu ändern, um genau das wiederherzustellen, um uns zu versöhnen mit Gott, um uns in diese Beziehung wieder zurückzubringen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Und deswegen ist er von den Toten auferstanden. Damit du und ich zum Vater kommen können. Nach Hause kommen können. Manchmal fragen Leute, wie ist der Himmel? Ich denke, dass es uns mit unserem menschlichen Fassungsvermögen sehr schwer fällt, das zu greifen oder zu beschreiben. Aber ich weiß eine Sache über den Himmel. Es ist ein Ort, an dem du dich mehr zu Hause fühlen wirst, als an irgendeinem Ort, an dem du jemals warst. Wo du dieses Gefühl hast, hier gehöre ich hin. Und der Himmel beginnt nicht irgendwann, wenn wir gestorben sind, sondern der Himmel beginnt jetzt und hier, wenn wir diese Verbindung mit dem Vater bekommen durch Jesus. Obwohl wir vielleicht umgeben sind von Dunkelheit, von Schmerz, von Leid, von Mangel, von Not, haben wir die Gegenwart Gottes in uns. Wir haben den Himmel in uns. Wir haben seine Gnade in uns. Wir haben seine Kraft in uns. Ich weiß, ich bin geliebt. Und das sättigt meine Seele. Eine Beziehung zu Gott zu haben, ist ein wunderbares Privileg. Das Problem ist, häufig sind wir uns dieser Beziehung, dieser Verbindung nicht bewusst. Wenn wir in einem Gottesdienst sind und die Band spielt ein Lied, das wir mögen, dann, oh danke Herr, dass du da bist, danke für deine Gegenwart, Halleluja. Aber dann gehen wir wieder zurück in diese kalte, harte Welt mit all ihren Herausforderungen, Problemen und Schwierigkeiten. Und Gott scheint dann manchmal so fern und wir vergessen seine Gegenwart. Und mit den letzten Kräften schleppen wir uns dann am nächsten Sonntagmorgen über die Schwelle zur Gemeinde, lassen uns auf den Stuhl fallen und sagen, okay, jetzt komm, segnet mich, spielt wieder so ein gutes Lied. Pastor sagt wieder so ermutigende Worte, dass ich wieder aufgebaut werde, dass ich es wieder durch eine weitere Woche schaffe. Das ist nicht das Leben, zu dem wir berufen sind, sondern wir sind dazu berufen, jeden Tag in seiner Gegenwart zu leben. Jesus hat das ganz klar gemacht mit folgenden Worten. Das kannst du nachlesen, Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 4. Da sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Das ist das Leben, zu dem wir bestimmt sind. Bleibt in mir und ich in euch. Konzentriert euch auf diese Verbindung. Pflegt diese Beziehung. Und aus diesem Grund sprechen wir heute über Lobpreis, über Anbetung und über Danksagen. Denn genau das sind Dinge, mit denen wir diese Beziehung kultivieren können, mit denen wir uns diese Beziehung bewusst machen können. Durch Lobpreis, Anbetung und Danksagung machen wir uns bewusst, was er für uns getan hat und beständig tut. Wir machen uns bewusst, wer er ist. Und wir machen uns bewusst, wer wir sind in ihm. Was ist Danksagung? Danksagung beschäftigt sich mit dem, was Gott tut. Wir alle haben hoffentlich, als wir aufgewachsen sind, von unserer Mama oder von unseren Eltern gelernt, Danke zu sagen. Ja? Okay, du bekommst Fleisch und eine Scheibe Wurst geschenkt und sagen der Tante schön Danke. Ja. So, wir sagen Danke, wenn man uns beschenkt. Und wir sagen Danke, wenn jemand etwas für uns tut. Und das sollten wir auch mit Gott machen. Das Problem ist, wir nehmen häufig die Dinge, die Gott uns schenkt und die Gott für uns tut, als selbstverständlich. Weißt du, für mich ist nicht selbstverständlich, dass ich heute Morgen fit und gesund aus meinem Bett aufgestanden bin. Sondern es ist eine Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes. Und ich bin ihm dankbar dafür. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für jeden Atemzug. Danke für jeden Herzschlag. Danke, dass ich heute Morgen mit eigener Kraft aus meinem Bett aufstehen konnte. Danke, dass heute Morgen das Wasser aus der Wand kam, als ich aufgetreten habe. Danke, dass das Licht anging, als ich den Schalter betätigt habe. Ja? Danke für mein Haus, danke für meine Familie. So viele Dinge, die Gott für uns tut, die Gott uns schenkt. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Das ist Danksagung. Lobpreis ist ganz ähnlich. Lob oder Lobpreis beschäftigt sich mit dem, wer Gott ist. Er ist mein Versorger. Er ist meine Quelle, er ist mein Erlöser, er ist mein Herr, er ist meine Kraft. Und Anbetung ist einfach, ich drücke ihm meine Liebe aus. Ich liebe dich, Herr. Mein Leben gehört dir, ich gebe mich ihm hin. Ich verehre ihn. Wir müssen nicht technisch werden über diese Begriffe. Das war jetzt einfach nur eine kurze Definition, damit wir verstehen, worüber wir sprechen. Aber in der Praxis gehen diese Dinge ineinander über. Und die Frage ist jetzt nicht, okay, war das jetzt Danksagung oder Lobpreis oder. Spielt keine Rolle. Okay? Aber diese Dinge sind wichtig. Sie sind wichtig für unsere Beziehung mit ihm. Und dadurch pflegen wir, dadurch kultivieren wir diese Beziehung mit ihm. Und je enger diese Beziehung ist, je mehr wir uns seiner Gegenwart in unserem Alltag bewusst sind, umso mehr erleben wir. Das ist, worum es geht. Wir sollen ihn erleben an jedem Tag. Weißt du, was nutzt das, wenn du alle Backrezepte der Welt auswendig kennst? Du kennst alle Zutaten. Du weißt, wie viel von dem und wie viel von dem. Du weißt, wie viel Mehl, wie viel Eier, wie viel Zucker. Ja, und was es noch alles an Zutaten gibt. Du weißt das alles, aber du hast noch nie einen Kuchen gemacht. Was nützt dir dann dieses ganze Wissen? Genauso ist es mit unserem Wissen über Gott. Ja? Fang an, Kuchen zu backen. Schau, denn wenn der Kuchen fertig ist, dann verbreitet sich so ein Duft, der zieht aus dem Backofen durch die Küche, durch die Wohnung. Das macht Appetit. Ja? Und dann beißt du in das Stück Kuchen und du sagst, oh, meine Tochter, die hat gestern das Kuchen gebacken. Ja, für den Kinderdienst. Ja? Ja, manche wünschen sich ja sehr, wäre ich lieber in den Kinderdienst gegangen. Ja, aber ich durfte ein Stück probieren. Das ist ein Privileg. Da muss man ja probieren, muss man prüfen, ob es wirklich gut ist. Gut. Das ist, worum es geht. Ja? Wenn ich von so einem Stück Kuchen abgebissen habe, dann weiß ich, das ist was Reales, das ist was Echtes. Und ich muss noch nicht mal wissen, was da alles drin ist, wie viele Minuten der im Ofen war, wie lange sie den gerührt hat und was weiß ich. Aber das ist, worum es letztendlich geht. Das ist, worum es geht, Gott zu erleben. So real wie ein Stück Kuchen, das ich reinbeiße. Weißt du, ein Stück Kuchen, das ich reinbeiße, das ist nicht irgendwas Metaphysisches. Das ist nicht irgendwas, was ich mir einbilde. Und genau in der gleichen Realität können wir Gott erleben, können wir seine Güte erleben, können wir seine Gegenwart erleben, können wir seine Hilfe erleben, können wir seine Gnade erleben. Du sagst, ja gut, aber ich kenne nur ein Rezept. Ja, dann back das eine Rezept. Ja, es ist besser, wenn du ein Rezept kennst und das dann backst, als wenn du 100 Rezepte kennst, aber nichts backst. Erstes Thessalonicher Kapitel 5, Vers 18. Da heißt es, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich begegne vielen Christen, die sehr besorgt sind darüber, was ist wohl der Wille Gottes für mich? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und weißt du, ich glaube, dass Gott Gedanken und Pläne für unser Leben hat, die sehr individuell sind. Aber diese Dinge, oder damit beginnt unser Leben nicht. Damit beginnt unser Leben mit ihm nicht. Sondern es beginnt mit ganz einfachen, ganz grundsätzlichen Dingen. Wenn du wissen willst, was ist der Wille Gottes für mich, dann merkt dir 1. Thessalonicher 5, 18. Das ist definitiv der Wille Gottes für dich, das steht hier drin. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes. In allem. In allem bedeutet in jeder Situation. In jeder Situation. Nun, wir müssen nicht komisch werden, wir müssen nicht blöd werden, wir müssen nicht Gott danken für Sachen, die nicht von ihm kommen. Wir müssen Gott nicht danken für Sachen, die Bibel einen Fluch nennt, wie Krankheit oder Mangel oder Unglück oder irgendeine Art von Not. Aber selbst wenn wir in so einer Situation sind, können wir ihm danken und sagen, danke Herr, dass du da bist. Danke, dass du mich rausbringst. Danke, dass ich geheilt bin in deinen Wunden. Danke, dass du mein Versorger bist. Danke, dass das nicht das Ende der Reise ist. Schau, wenn wir in solchen Situationen sind, natürlich haben wir die Tendenz zu jammern, zu klagen, zu meckern und zu beschweren. Aber diese Dinge werden uns nicht durchbringen. Diese Dinge werden uns nicht rausbringen. Diese Dinge werden uns runterziehen und sie zerstören. Sie berauben uns des Bewusstseins seiner Gegenwart. Je mehr wir jammern, je mehr wir klagen, je mehr wir uns beschweren, umso größer wird das Problem und so bedeutender wird das Problem und umso kleiner und unbedeutender wird Gott. Du sagst, oh, Pastor, wie kann Gott nicht kleiner machen? Gott ist groß. Ja, natürlich ist Gott groß, aber wie groß ist er in deinen Augen? Die Frage ist nicht, ob Gott groß ist. Die Frage ist, wie groß ist er in deinen Augen? Wie groß ist er aus deiner Perspektive, aus deiner Sichtweise? So, Danksagung hilft uns, die richtige Perspektive zu bewahren. Sagt in allem Dank. Wir sprechen hier nicht über ein Event. Wir sprechen nicht über 20 Minuten oder eine halbe Stunde schöne Musik am Sonntagmorgen. Wie gesagt, ich bin super, super dankbar dafür. Aber wir sprechen hier über einen Lebensstil des Lobpreises. Ja? Und wenn wir diesen Lebensstil des Lobpreises und der Danksagung eingeübt haben, antrainiert haben, dann müssen wir nicht warten bis zum dritten Lied, bis wir überhaupt in diesen Fluss reinkommen. Ja? Dann preisen wir ihn, bevor der erste Akkord ertönt, schon in unserem Herzen. Amen. In Epheser 5, Vers 20 finden wir die gleiche Aussage. Da heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie oft sollen wir das machen? Alle Zeit. Alle Zeit. Natürlich weiß ich, dass unsere Umstände uns nicht immer einen Grund zum Danken geben. Aber wenn wir auf ihn sehen, werden wir immer einen Grund finden. Deswegen sage ich immer, du kannst in jeder Situation, egal wie schlimm sie ist, etwas zum Danken finden. Und du kannst in jeder Situation, egal wie gut sie ist, etwas zum Meckern finden. Es ist die Frage, die Einstellung unseres Herzens. In welcher Sichtweise sind wir trainiert? Im Römer 15, Römerbrief Kapitel 15, Vers 5 und 6 heißt es, der Gott des Ausharrens und der Ermutigung, toll, wie Paulus ihn nennt, der Gott des Ausharrens und der Gott der Ermutigung. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das sollen wir. Wir sollen ihn verherrlichen, einmütig, mit einem Mund. So Lobpreis ist etwas, was nicht nur in unseren Gedanken ist, sondern Lobpreis ist etwas, was aus unserem Mund kommt. Wir benutzen unseren Mund dazu. In der Schlachterübersetzung heißt es, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Dort haben wir also ein Pseudonym, ihn verherrlichen, ihn loben. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, Gott möchte, dass er ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Das ist Gottes Wille für uns. Das ist Gottes Wille für uns, dass wir ihn persönlich loben und ihm danken. Und dass wir dazu unseren Mund öffnen. Und er möchte, dass wir das gemeinsam tun. Dass wir das gemeinsam tun. Und nicht nur gemeinsam das gleiche Lied singen, sondern indem wir eins sind in ihm. Indem da eine Einheit ist untereinander. Eine Verbundenheit, eine Liebe, eine Wertschätzung. Nicht nur zu ihm, sondern zu seinem Leib, zu seinem Volk. Die Bibel sagt, einer den anderen höher achten als sich selbst. Und wenn wir das tun, dann gewinnt unser gemeinsamer Lobpreis an Kraft, an Dynamik. Wir werden im Laufe der Serie später noch darauf zu sprechen kommen. Aber für jetzt ist es erstmal wichtig zu verstehen, wir sind alle dazu berufen, dazu bestimmt, ihn zu loben, ihm zu danken. Und das sollte unser Lebensstil sein. Das sollte, wenn wir alle Zeit ihm danken sollen, entschuldigt, wie viel Zeit bleibt dann noch zum Meckern? Wie viel Zeit bleibt dann noch zum Klagen? Wie viel Zeit bleibt dann noch sich zu beschweren? Nein, 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 nein. Ja? Schau, vielleicht bist du in einer Umgebung aufgewachsen, wo ständig gemeckert wurde, wo ständig geklagt wurde. Manche Leute sind professionelle Klager. Wenn du ein Haar in der Suppe finden möchtest, findest du es auch, ganz genau. Ja? Weil jede Suppe irgendwo ein Haar hat. Du musst nur, wenn du noch keins gefunden hast, hast du noch nicht lange genug gesucht. Ja? Aber das ist nicht die Einstellung, die wir haben sollen. Es gibt Leute, die sind in dem schönsten, besten Restaurant. Im Hintergrund spielt eine Live-Kapelle ihre Lieblingsmusik. Der Tisch ist gedeckt mit dem erlesensten Porzellan, dem teuersten Besteck. Es wird das edelste Essen serviert, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ja? Das Lieblingsessen, das absolute Lieblingsessen dieser Person, zubereitet in absoluter Perfektion. Aber das Einzige, worüber diese Person spricht, ist, dass die Farbe der Serviette nicht zur restlichen Dekoration passt. Ja? Ja, wie können, wer hat die Farbe von dieser Serviette hier rausgesucht? Ja, wie können Sie solche Servietten hier hin tun? Das passt überhaupt nicht zu den Blumen, also furchtbar. Meine Güte. Aber solche Leute sind wir nicht. Stimmt das? Solche Leute sind wir nicht. Wir suchen in jeder Situation was zum Danken. Wir suchen in jeder Situation was zum Loben. Wir müssen dabei nicht komisch werden. Ja. Aber es gibt so eine Redewendung, die Leute benutzen, die ansonsten überhaupt nichts mit Gott am Hut haben, nämlich Gott sei Dank. Und weißt du was? Wir können diese Redewendung auch benutzen. Wir können sie ganz bewusst benutzen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, wie geht's dir? Gott sei Dank, es geht mir gut. Ja, bin fit, bin gesund. Und wie war dein Arbeitstag? Gott sei Dank, es hat alles funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Das ist gut und es ist wichtig, wenn wir unsere Stimme erheben, auch wenn wir hier zusammen sind. Wir werden das heute noch praktizieren. Ja? Das Ende von diesem Gottesdienst wird ein bisschen anders sein, als wir das sonst gewohnt sind. Also mach dich schon bereit. Ja? Wir sind nicht nur Hörer, wir sind Täter des Wortes. Amen. Wir werden es ein bisschen üben heute. Du sagst, hätte ich vielleicht an einem anderen Sonntag kommen sollen. Entspann dich. Entspann dich. Und für alle Gäste, für alle, die zu Gast sind, du musst hierbei gar nichts mitmachen. Ja? Du kannst schön auf deinem Stuhl sitzen bleiben, du musst nichts machen, wenn du denkst, okay, ist das hier wirklich echt oder haben die alle eine Meise? Dann denk weiter darüber nach. Aber für diejenigen, die zu dieser Gemeinde gehören, die Jesus ihren Herrn nennen, wir wollen das praktizieren, worüber wir sprechen, was das Wort Gottes sagt. Weißt du, wenn du sagst, ja, ich bin aber nicht so für das Laute und für das Verbal, ich mache es einfach in meinem Herzen, ich mache es still und leise und ich mag es auch nicht, wenn es so laut ist. Du wirst nicht viel Spaß im Himmel haben. Ja? Gewöhn dich hier schon dran. Ja? Dass das Lob Gottes laut ist. Lasst mich euch eine Stelle vorlesen, wo der Himmel beschrieben wird. Im Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 5. Ich lese ab Vers 11. Und zwar schreibt hier der Apostel Johannes, Gott gibt ihm eine Vision, Gott lässt ihn sehen in die zukünftige Herrlichkeit des Himmels. Und er schreibt Folgendes, und ich sah Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her. Und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Also es waren viele. Ja? Die mit lauter Stimme sprachen. Mit lauter Stimme. Ja, Gott ist nicht nervös. Gott wird nicht nervös, wenn es laut wird. Die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei der Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. All diese Geschöpfe loben Gott, erheben Gott. Weißt du, das ist schon ein bisschen gewaltig, glaube ich. Das ist gewaltig. Im Psalm 117, da heißt es, lobt den Herrn, alle Nationen. Rühmt ihn, alle Völker. Das ist ein Imperativ. Das ist eine Aufforderung. Und wenn die Bibel sagt, alle Nationen, ist dann die deutsche Nation mit gemeint. Ja? Wenn es heißt, alle Völker, ist dann dieses kleine Bergvolk an den Hängen des Thüringer Waldes mit gemeint. Ja? Mit alle Völker, da sind wir mit eingeschlossen. Wir sollen ihn loben. Warum? Weil Gott eitel ist? Nein, weil er uns liebt und weil er weiß, dass uns das gut tut. Weil er weiß, dass uns das hilft. Weil er weiß, dass das unsere Verbindung zu ihm vertieft. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Er möchte, dass wir leben entsprechend dem Design, mit dem wir gemacht worden sind. Ja, aber wir sind halt Deutsche, wir sind nicht so emotional. Wirklich. Wann warst du das letzte Mal in einem Fußballstadion? Ja, und hast die absolut emotionslosen Deutschen gesehen, wenn ihr Lieblingsteam ein Tor geschossen hat. Ja? Schau, wenn wir in der Lage sind, in Begeisterung auszubrechen, wegen einem Lederball, der in einen Kasten geht. Ja? Wie viel mehr sollten wir in der Lage sein, Begeisterung und Lob und Danksagung auszudrücken, dem Gott, der uns gemacht hat, der uns errettet hat, der uns erlöst hat, der uns liebt. Wie viel mehr sollten wir dazu in der Lage sein? Lobt den Herrn, alle Nationen, rühmt ihn, alle Völker, denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Das ist der ganze Psalm. Der kürzeste Psalm der Bibel. Ja? Psalm 117, zwei Verse. So, es gibt Grund dafür, ihn zu loben. Ja. Am Anfang fällt uns das vielleicht schwer. Es fällt uns schwer, Worte zu finden. Wenn wir das nicht gewohnt sind zu loben, wenn wir vielleicht in der Umgebung aufgewachsen sind, wo man nicht viel gelobt hat, wo man nicht viel Wertschätzung ausgedrückt hat. Da gibt diesen Spruch, nicht geschimpft, ist schon genug gelobt. Das ist kein guter Erziehungsratgeber. Aber genauso wie du es gelernt hast, deine Schuhe zuzubinden, wie du es gelernt hast, mit Messer und Gabel zu essen, genauso kannst du es lernen zu loben. Du kannst es lernen, andere zu loben. Du kannst es lernen, deinen Ehepartner zu loben. Du Du kannst es lernen, deine Kinder zu loben. Und du kannst es lernen, Gott zu loben. Das sind so viele Parallelen, was Beziehungen betrifft. Denn Beziehungen in Familie, in Ehe, sind von Gott geschaffen worden nach dem Bild, nach dem Vorbild unserer Beziehung zu ihm. So, wir sehen da die gleichen Prinzipien. Ja. So, das heißt, wenn wir es gelernt haben, das auszudrücken, was wir gut finden an unseren Kindern, anstatt ihnen nur ständig zu sagen, was wir nicht mögen. Wenn wir das gelernt haben, wird es unseren Kindern sehr helfen in ihrer Entwicklung. Das kann so in jedem guten Erziehungsratgeber helfen. Und wenn wir es lernen, unserem Partner auszudrücken, was wir gut finden an ihm, dann wird das unsere Beziehung helfen. Letzte Woche war Valentinstag. Der Tag der Blumenindustrie. Ja. Du sagst, ja, so eine neumodische Tradition, früher hatten wir sowas nicht. Ja, aber wenn du dich komplett verweigerst, stehst du teilweise dann schon ein bisschen doof da, wenn alle anderen was kriegen oder so. Ne? Und wir sollten Ausdrücke unserer Liebe und Wertschätzung nicht nur auf einen besonderen Tag im Jahr beschränken, nicht nur auf Valentinstag oder Hochzeitstag oder Geburtstag. Genauso wie wir das in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen lernen können, Lob auszudrücken. Was finde ich gut an dir? Was finde ich gut an dir? Genauso können wir das lernen gegenüber Gott. Alles, was wir nicht können, alles, worin wir nicht gut sind, können wir lernen. Und alles, was unser Nachbar wirklich gut kann, kann er deshalb gut, weil er es irgendwann mal gelernt hat. So einfach ist das. Gut, ich spreche jetzt nicht so von angeborenen Talenten und Begabungen, sondern ich spreche einfach von ganz normalen Fähigkeiten, Skills, die man halt erlernt. Und wir können das lernen. Und es wird uns so viel helfen. Es wird uns so sehr helfen. Es wird die Qualität unseres Lebens so sehr erheben, wenn wir das lernen und praktizieren im Umgang miteinander und in unserer Beziehung mit Gott. Und wir werden ihn so viel mehr erleben. Wir werden ihn so viel mehr erleben. Weißt du, meine Frau hat dieses Jahr zum Valentinstag was richtig Schönes für mich gebastelt. Richtig schön. Ein Herz mit Bildern, wo wir drauf sind, als Paar, in verschiedenen Lebenssituationen, in unserer Vergangenheit, und es sieht richtig toll aus. Und dann hat sie mir noch so eine Packung Kokosmakronen geschenkt, und richtig gute Kokosmakronen. Sehr sattlich. Ja. Aber dann hat sie mir noch eine Karte geschrieben. Und die Karte war das Beste. Die Karte hat mein Herz so tief berührt. Und sie hat darüber geschrieben, was sie an mir mag. Und das war wichtiger für mich als die Kokosmakronen. Ja, und das will schon was heißen. Ich mag Kokosmakronen. Lass uns mal noch ein paar Bibelstellen anschauen. Hebräerbrief, Kapitel 13. Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn, das heißt durch Jesus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Ein Opfer des Lobes. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist etwas, was uns etwas kostet. Ein Opfer ist etwas, was uns etwas kostet, was uns etwas bedeutet. Weißt du, was ein Lobopfer ist? Ein Lobopfer ist Lob und Danksagung, das wir zu Gott bringen in Momenten, wenn uns überhaupt nicht danach zumute ist. Ein Lobopfer ist Lob, was wir zu Gott bringen in unseren dunkelsten Momenten. Wenn wir uns nach allem anderen fühlen, nur nicht nach Lobpreis. Das ist ein Lobopfer. Und hier heißt es, dass wir stets ihm ein Opfer des Lobes darbringen sollen. Frucht der Lippen. Was kommt aus unserem Mund? Das ist ja alles aber komisch, das ist aber unnatürlich. Das ist nicht so unnatürlich. Wir reden die ganze Zeit. Wir sagen die ganze Zeit irgendwas. Fragst nur, was sagen wir? Ja? Wir müssen einfach nur das, wo wir uns meckern, wo wir uns beschweren, wo wir jammern, wo wir klagen, ersetzen durch Danksagung und Lobpreis. Nicht so ein großer Unterschied. Im Psalm 146, da heißt es, Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen mein Gott, solange ich bin. So, der Autor fordert hier seine Seele auf. Das heißt, wir können zu uns selber sagen, Seele, jetzt wird der Herr gelobt. Ja. Die Seele, das ist der Ort unserer Gefühle. Wie gesagt, manchmal fühlen wir uns nicht nach Lob. Aber wir können unsere Seele auffordern und sagen, Seele, du lobst jetzt den Herrn. Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Weißt du, wenn du dich danach fühlst, Gott zu loben, wenn du dich danach fühlst, ihm Dank zu sagen, wenn du total begeistert bist, wenn du auf dem höchsten Berggipfel bist, okay, wunderbar, dann lobe ihn. Aber hör nicht auf, ihn zu loben, wenn du dich in einem Tal wiederfindest. Hör dann nicht auf. Lobpreis und Danksagung ist nicht abhängig von unseren Gefühlen. Und wir sind nicht Sklaven unserer Gefühle. Wir leben in einer Kultur, die uns weismachen will, dass wir Sklaven unserer Gefühle sind. Und wir identifizieren uns durch das, was wir fühlen. Das ist falsch. Du bist nicht das, was du fühlst. Du bist nicht das, was du fühlst. Gefühle sind extrem veränderbar. Gefühle können sich sehr leicht und sehr schnell verändern, indem sich die äußeren Umstände verändern. So, das heißt, wir folgen nicht unserem Gefühl. Bitte verstehen nicht falsch, Gefühl ist nichts Schlechtes, Gefühl ist nichts Böses. Aber wir können uns nicht von ihm beherrschen lassen. Aber wenn wir das tun, was Gott sagt, wenn wir uns bestimmen lassen von Gott und nicht von unseren Gefühlen, dann werden auch unsere schlechten Gefühle sich ändern. Dann werden auch unsere negativen Gefühle sich ändern. Lass mich euch mal Psalm 34 zeigen. Psalm 34 ist ein Psalm von David. David war ein Mann, der Gott nachgefolgt ist, der wunderbare Dinge mit Gott erlebt hat. Aber David war gleichzeitig ein Mann, der viele Widerstände, viele Herausforderungen erlebt hat. In Vers 1 heißt es von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Weißt du, diesen Psalm hat David geschrieben in einer Situation, als es wirklich dunkel war in seinem Leben. Den Psalm hat er geschrieben, als er durch ein wirklich tiefes Tal ging. Er war ausgestoßen von seinem eigenen Volk. Er ist verleumdet worden. Er stand unter falscher Anklage. Böse Dinge wurden ihm unterstellt. So weit, dass der König ihn töten wollte. Und er war auf der Flucht. Und jetzt versucht er, Unterschlupf zu finden bei den Feinden seines Volkes. Aber auch die sind misstrauisch ihm gegenüber. Und er merkt, dass die ihn genauso nach dem Leben trachten. Und nur durch eine List kommt er dort wieder raus. Und was sagt er in dieser Situation? Ich bin im Psalm 34 und lese jetzt Vers 2. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. Wir können sicher sein, David ist hier nicht seinen Gefühlen gefolgt. David hat nicht das gesagt, wonach er sich fühlte. David hat nicht das gesagt, wozu er Lust hatte. Da ist alles so schlimm, alles so furchtbar. Ungefähr kein geht so schlimm wie mir. Ja. Mein Leben ist wirklich eine einzige Hölle. Preis den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Oh, ich bin schon beim übernächsten Vers. Entschuldigung. beim übernächsten Psalm. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. In dem Herrn. Meine Verbindung zu ihm. Ja, pass auf. Als erstes trifft er eine Entscheidung, Gott zu loben. Als zweites sagt er, in dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. So mit anderen Worten, andere werden mein Lob hören. Wenn ich den Herrn lobe und nicht über all meine Probleme spreche und wie schlecht es mir geht, was bekomme ich dann von den anderen nicht? Ich bekomme kein Mitleid. Ach du Armer, ach, ist es so traurig, dass es dir so schlimm geht. Das bekomme ich nicht. Aber das Mitleid und die Aufmerksamkeit, die ich durch mein Jammern und Klagen von anderen bekomme, sättigt mich auch nicht dauerhaft, befriedigt mich nicht dauerhaft. Hast du das schon mal erlebt? Ja? Aber das Bewusstsein seiner Gegenwart, seiner Liebe, seiner Güte in mir, das, was mich dauerhaft sagt. Hören werden es die Sanften, die man sich freuen. Was auch, was jetzt als nächstes kommt. Erhebt den Herrn mit mir. So, David belässt es nicht dabei, dass die anderen das hören, sein Lob, sein Dank. Sondern jetzt fordert die Leute um sich herum noch auf und sagt, Leute, kommt, jetzt macht mit. Wir loben den Herrn jetzt gemeinsam. Wir lassen den Kopf nicht hängen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus all meinen Ängsten rettete er mich. Ich hatte gesagt, wir wollen heute ganz praktisch werden. Und in einem kleinen Moment ist es soweit. Und wir werden das folgendermaßen machen. Ich möchte dich einladen, gleich aufzustehen und dass wir einige Momente einfach Zeit nehmen. Und dass du deine Stimme erhebst und wir machen das gemeinsam, alle gleichzeitig. Dass wir unsere Stimme erheben und ihm Dank sagen und ihn loben für das, was er ist und für das, was er tut. Wenn du ganz mutig bist, dann kannst du auch deine Hände noch dazu halten.
Wenn die Bibel sagt, dass wir das tun sollen, dann ist das gut, das habe ich aber nie gemacht. Ja, dann probier es mal mit Halbmaß. Weil Hände heben, vielleicht kannst du ein bisschen zur Seite gehen oder so. Manchmal, wenn wir so verzückt sind und in der Gegenwart Gottes sind, haben unsere Augen geschlossen und sind voller Begeisterung, kann es sein, dass unser Nachbar dann auch irgendwie vielleicht einen Schlag abgeht. Also versuch das zu vermeiden, bitte. Ja? Aber lasst uns unsere Stimme erheben. Lasst uns ihm Dank sagen für das, was er ist, für das, was er tut. Lasst mich vorher noch einen Psalm lesen. Ah, vielleicht können wir schon mal aufstehen. Dann bist du schon ein bisschen locker. Psalm 103. Von David. Preise den Herrn, meine Seele. Das ist wieder eine Aufforderung an die eigene Seele. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. All mein Inneres. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. David ermahnt uns hier. Gott ermahnt uns durch David, die guten Dinge nicht zu vergessen, die Gott für uns getan hat. Warum ermahnt er uns? Weil wir vergesslich sind. Weil wir uns zu oft, zu sehr fokussieren auf das, was wir nicht haben, anstatt auf das, was wir haben. Weil wir in der Gefahr stehen, zu vergessen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was er ist und wer er ist. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünden. Denk an die Sünde, denk an das Versagen deines Lebens, alles, was du falsch gemacht hast. Nicht um dich selber zu verdammen, ich bin so schlecht, ich bin so furchtbar. Sondern nach dem Moment, er hat das alles vergeben. Er hat das alles ausgelöscht. Er hat uns völlig reingewaschen durch Jesus Christus. Er hat uns würdig gemacht, zum Vater zu kommen und voller Kühnheit teilzuhaben an allen Schätzen und Reichtümern und Segnungen des Himmels. Du bist würdig gemacht, jeden Segen zu empfangen, den der Himmel bereithält. Nicht durch das, was du getan hast, sondern durch das, was Jesus für dich getan hat. Ja, der vergibt all deine Sünde und heilt all deine Krankheiten. Er vergibt uns und er ist unser Arzt. Er heilt all unsere Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube. Er erlöst uns. Der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Es gibt so viele Dinge, für die wir Gott dankbar sein können. Lass uns einfach ein paar Momente nehmen und sag ihm mit deinen Worten, wofür du ihm dankbar bist. Und lobe ihn und lass ihn dein Lob hören. Du sagst, wie es kam ich an?